Ich bin 58, mein Sohn ist 23. Wir sind beide an der Börse aktiv, aber natürlich völlig unterschiedlich. Ich zum Beispiel gehe in ein paar Jahren wahrscheinlich in Rente. Mein Sohn, der hat noch ganz viele Jahre Zeit, um zu investieren. Ich habe natürlich auch ein bisschen mehr Kapital, das ich anlegen kann. Mein Sohn muss sich das erst noch ansparen. Und wir haben sicherlich auch ein unterschiedliches Verständnis davon, wie die Börse funktioniert und was man am Kapitalmarkt alles machen kann. Also jeder geht ganz anders an die Geldanlage heran.
In dieser Folge zeigen wir euch, wie man sein ETF-Depot sinnvoll zusammenstellt. Es geht um die Verteilung von Sicherheit und Risiko, euer Alter und eure ganz persönliche Situation. Worauf kommt es beim richtigen Portfolio an? Welche Regeln und Freiheiten gibt es? Und wie kann man sein ETF-Depot hegen und pflegen, um möglichst viel Rendite bei möglichst wenig Risiko zu erzielen? Wir stellen euch dabei drei verschiedene Lebenssituationen vor und zeigen euch, wie man in all diesen Szenarien sein Geld sinnvoll mit ETFs anlegen kann. Das alles gibt es heute in der 6. Folge von Gold und Asche, Projekt ETF. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zum eigenen Depot. Wir sind Antonia Mannwaller und Andreas Braun aus der ARD Finanzredaktion. Zusammen mit unserem Kollegen Till Büker haben wir über alle Aspekte der ETF-Geldanlage mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt.
Alle Folgen findet ihr zusammen mit vielen anderen spannenden Podcasts in der ARD Audiothek.
Portfolio. Das klingt erstmal nach großer Börsenwelt, nach Milliardären, die mit Firmenanteilen jonglieren oder nach einem Immobilienkonzern, der sich Wohnungen in einer Großstadt zusammenkauft, um damit zu spekulieren.
Das hat bei uns aber damit gar nichts zu tun. Bei der Geldanlage mit ETFs oder Indexfonds ist ein Anlageportfolio nämlich etwas ganz anderes. Es ist eine Zusammenstellung von mehreren Geldanlagen oder Investitionen, wie eine Art Gebäude. Damit soll ein konkretes Ziel erreicht werden, unser Geld durch die Anlage in ETFs möglichst sinnvoll zu streuen. Das Gebäude soll natürlich möglichst stabil gebaut sein, damit wir auch schwierige Phasen überstehen, zum Beispiel einen Sturm am Aktienmarkt. Und es soll so gebaut sein, dass es möglichst lange hält und dem Unterhalt möglichst wenig kostet. Und damit das klappt, zeigen wir euch, wie eine richtige Mischung aus Aktien und sicheren Anteilen im Depot aussehen kann. Und zwar für verschiedene Lebensphasen und eure persönlichen Sparziele. Ivica Jankovic, Vermögensberater bei der Privatbank Quirin, hilft uns dabei, eine Vorstellung davon zu bekommen.
Jeder Anleger verfolgt ja mindestens ein bestimmtes Ziel mit seiner Anlage. Und die erste und einfache Antwort darauf ist, dass ein Portfolio einem in der Form hilft, dieses Ziel oder diese Ziele mit einer höheren Wahrscheinlichkeit oder höheren Sicherheit zu erreichen. Das heißt, an diesen beiden Feldern kann ich mit Portfoliostruktur ein besseres Ergebnis erreichen.
Welche Ziele können das sein? Das hängt eben stark davon ab, in welcher Lebensphase ihr euch gerade befindet. Ein wichtiges Ziel für viele ist ja die Altersvorsorge, damit die Rentenlücke, die sich in der gesetzlichen Rente für uns auftut, ein bisschen kleiner wird. Von einer Rentenlücke spricht man übrigens, wenn die gesetzliche Rente im Alter deutlich niedriger ausfällt als das letzte Gehalt. Um da dann meinen Lebensstandard halten zu können, brauche ich eine private Altersvorsorge. Etwas, das auf uns alle zukommt.
Ein Ziel kann also sein, etwas fürs Alter beiseite zu legen. Es gibt aber natürlich noch viele andere Ziele, zum Beispiel für die Kinder zu sparen. Oder man bildet Vermögen, damit man irgendwann eine Immobilie finanzieren kann. Vielleicht soll es auch die Weltreise sein, die man schon so lange plant.
Dabei müsst ihr natürlich überlegen, wie viel ihr monatlich beiseite legen könnt. Also was jeden Monat zum Beispiel überhaupt in ETFs fließen kann. Generell wird empfohlen, dass man mindestens 2 bis 3 Monatsgehälter auf dem Konto haben sollte, um die Ausgaben der nächsten Wochen und Monate zu überbrücken.
Diesen Notgroschen kann man auf dem Girokonto oder einem Tagesgeldkonto unterbringen. Man sollte ihn also vielleicht getrennt vom Depot parken. Wer eine Ausgabe wie einen Urlaub in den kommenden Monaten plant oder noch nebenbei für eine Anschaffung spart, sollte vielleicht Geld für ein halbes oder sogar ein ganzes Jahr an Lebenshaltung auf die Seite legen.
Wie viel man in etwa zur Seite legen oder anlegen sollte, das beschreibt zum Beispiel die 50-30-20-Regel. Das heißt, 50% des Nettoeinkommens ist für den Lebensunterhalt, also Miete, Lebensmittel, Auto, Handy und Spritkosten. 30% sind für Freizeit da, für Kino, Urlaub oder das Abendessen mit Freunden. Und die restlichen 20%, die sind dann zum Sparen da. Es geht natürlich auch weniger. 10-15% werden auch hin und wieder empfohlen. Und vielleicht ist am Ende des Monats ja sogar noch weniger da. Dann spart ihr einfach das, was übrig bleibt. Umgekehrt gilt aber auch, wer jetzt zum Beispiel weniger für Freizeit und den Lebensunterhalt ausgibt, der kann seine Sparquote natürlich auch noch weiter nach oben setzen.
Ihr habt also für euch festgelegt, wie viel ihr fürs Sparen und Investieren zur Seite legen könnt. Jetzt geht es daran, ein Depot aufzubauen und es richtig zu mischen. Entscheidend ist dabei, wie lange wir Zeit haben, bevor wir unser angespartes Vermögen auch brauchen. Je länger der Zeitraum ist, desto weniger können uns Schwankungen am Aktienmarkt etwas anhaben. Und das ist natürlich wichtig, weil es am Aktienmarkt auch ziemlich stark und manchmal auch ziemlich schnell nach unten gehen kann. Zum Beispiel in einem Crash.
Und weil der Zeitraum so entscheidend ist für die Gewichtung im Portfolio, gehen wir die unterschiedlichen Zeithorizonte doch einfach mal durch. In unserem ersten Szenario habt ihr noch sehr lange Zeit, bis ihr das Geld braucht. Stellt euch also vor, ihr seid Mitte 20 und habt euren ersten Job angefangen. Und jetzt überlegt ihr, wie ihr euer Geld langfristig anlegen könnt. Wichtig ist nur, dass ihr das investierte Geld auch über Jahre oder sagen wir sogar Jahrzehnte hinweg nicht zwingend braucht. Gehen wir also davon aus, ihr habt einen Zeitraum von vielleicht 40 Jahren für eine langfristige Anlage. Das ist ja eigentlich ein Traum, denn die Wahrscheinlichkeit, nach einem Zeithorizont von 20 Jahren oder länger mit Kursverlusten dazustehen, die ist äußerst gering. Wir haben ja schon in Folge 4 erfahren, dass man mit Anlagezeiträumen von deutlich über 10 Jahren Krisen am Aktienmarkt eigentlich komplett ignorieren kann. Zumindest sagt das die Statistik. Damit könnt ihr die höheren Renditechancen am Aktienmarkt ja eigentlich voll nutzen. Also können wir dann einfach zu 100% rein in Aktien. In welche gehe ich da am besten rein?
100% Aktienmarkt, das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt einfach in meine Lieblingsaktie oder in 4 oder 5 einzelne Aktien investieren sollte. Wir haben ja schon in den vorherigen Folgen erfahren, dass es wichtig ist, zu streuen. Wenn man sein Geld über viele Aktien verteilt und das auch noch über die Grenzen von Ländern und bestimmten Branchen hinweg, dann hat man diesen berühmten Effekt der Diversifikation.
Und genau dafür sind ETFs natürlich wie gemacht. Ich kann mit einem ETF einen Index wie den DAX kaufen. Der beinhaltet die 40 größten deutschen Aktien. Aber ich kann auch mit einem einzigen ETF, zum Beispiel auf den MSCI World, rund 1500 Aktien aus aller Welt kaufen.
Und es gibt sogar noch größere Indizes, die neben den Industrieländern auch die Schwellenländer enthalten. Ist das dann schon ein fertiges Portfolio? Die Antwort darauf kann ja lauten, meint etwa Markus Jordan vom ETF-Anlegerportal Extra ETF.
Eine gute ETF-Anlage, die kann durchaus aus einem ETF bestehen. Ja, weil es gibt halt auch ETFs, die extrem breit streuen. Da habe ich 4.000, 5.000 oder noch mehr Aktien teilweise dann, in die ich investiere, in Industrien, Schwellenländer. Mehr oder weniger, ich bin in der gesamten Aktienwelt investiert. Ich habe einfach in alles investiert, was es gibt. Und das ist natürlich ein Kern oder kann ein Kernbestandteil in einem Portfolio sein, der dann die Anlageklasse Aktien einfach so breit wie möglich gestreut abdeckt.
Also kann ich mit einem ETF auf den All World oder All Country Index wirklich die ganze Welt der Aktien einfangen. Aber ich kann mein Aktien-ETF-Depot natürlich auch individueller zusammenstellen. Ich kann zum Beispiel einen Industrieländerindex wie den MSCI World mit einem Schwellenländerindex wie dem MSCI Emerging Markets mischen.
Oder ich kann auf die wichtigsten Regionen im Aktienmarkt mit einzelnen ETFs setzen und so selbst bestimmen, wo ich meinen Fokus setze. Für den US-Aktienmarkt könnte man zum Beispiel den S&P 500 nehmen, der die 500 größten US-Aktien enthält. Die 600 größten europäischen Werte stecken im Eurostock 600. Und der japanische Nikkei-Index enthält die 225 wichtigsten Aktien aus Japan, immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Natürlich kann man bei einem so langfristigen Depot auch eigene Vorlieben einbauen. Wenn ich zum Beispiel eine Branche wie künstliche Intelligenz spannend finde, kann ich einen kleinen Anteil in einen entsprechenden ETF stecken. Oder ich nutze einen ETF, der auf Nachhaltigkeit setzt. Wichtig ist nur, dass solche Anteile im Depot nicht zu groß sein sollten. Sonst wird meine Diversifikation auf lange Sicht gestört. Das haben wir auch in unserer ETF-Überblicksfolge 2 geklärt.
Den langen Anlagehorizont haben wir damit abgehakt. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Szenario. Nehmen wir mal an, ihr seid nicht mehr 20 Jahre alt, dann habt ihr auch nicht mehr ganz so viel Zeit, um euer Geld am Aktienmarkt arbeiten und sich vermehren zu lassen. Wenn ihr mit, sagen wir mal, 50 Jahren schon in Richtung Ruhestand schaut, dann könnt ihr vielleicht einen längeren Kursrückgang an den Aktienmärkten nicht mehr einfach komplett aussitzen, weil ihr das Geld oder zumindest einen Teil davon vielleicht schon in 10 Jahren braucht.
In so einer Situation ist zum Beispiel Susanne Meyer, eine Anlegerin, mit der wir gesprochen haben und die jetzt mit ETFs fürs Alter vorsorgen will.
Also tatsächlich bin ich selbstständig und mein Bild ist jetzt nicht wie vielleicht bei anderen, ich höre ab einem bestimmten Datum auf, sondern das ist schon mein Gefühl, ich werde sicherlich noch mal 10 Jahre arbeiten und es wird dann so schleichend aus dem aktiven Arbeitsleben ausgehen. Also meine Hoffnung ist immer, dass ich noch mal Einkünfte habe. Deswegen ist so mein Bild von der Anlagestrategie 10 bis 15 Jahre, also Tendenz eher 10 realistischerweise.
Ein Anlageportfolio in der Lebensphase, in der Susanne Meyer steckt, sollte also anders aussehen als bei einer 20- oder 30-Jährigen. Die Mischung im Depot verändert sich also. Statt voll auf Aktien zu setzen, kommen jetzt Anleihen oder auch andere Anlageklassen stärker ins Spiel. Im Börsendeutsch auch Assetklassen genannt.
Aber warum sind Anleihen ein möglicher wichtiger Teil eines Portfolios? Die Begründung ist eigentlich ganz einfach, sagt zumindest Quirin-Berater Jankovic.
Das Warum ist schnell erklärt, weil nicht alle Ziele haben eben diese epische Länge an Möglichkeit, an Laufzeit. Das heißt, in dem Moment, wo mein Vermögen nicht in Gänze 15 Jahre oder länger Zeit hat, muss ich mir Gedanken machen, was sind die Alternativen. Und dort funktionieren Anleihen, die eben auch eine wertschöpfende Funktion haben, in einer anderen Art und Weise. Und das Risiko dort ist deutlich geringer. Und ich kann es eben an den zwei bestehenden Risikoparametern, weil Anleihen sich ja nur mit zwei Risikofaktoren definieren. Das ist einmal die Bonität, wem leihe ich das Geld, und das andere ist die Laufzeit, für wie lange. Gerade die Laufzeit war ja in den letzten zwei Jahren greifbar, dass die gerade bei Zinsänderungen auch zuschlagen kann vom Risiko. Von daher kann ich ein gut strukturiertes, diversifiziertes Anleihenportfolio quasi als Risikopendant aufbauen zu den Aktien, weil ich das für meine Ziele ja eventuell brauche.
Anleihekurse schwanken in aller Regel deutlich weniger als Aktienkurse. Das heißt, das Risiko ist mit ihnen auch deutlich geringer. Sie bilden gewissermaßen den sicheren Anteil im Depot. Wer noch 10 Jahre Zeit hat zur Rente, für den können Anleihen eine Ergänzung sein. Wer aber kurz vor Renteneintritt steht, für den können Anleihen nicht nur eine Ergänzung, sondern eine ganze Alternative zu Aktien sein.
Wie Anleihen grundsätzlich funktionieren, das haben wir schon in Folge 2 erklärt. Hier also nur kurz zur Erinnerung. Anleihen sind gewissermaßen Schuldscheine, die ein Unternehmen oder auch ein Staat ausgibt, um sich Geld zu verschaffen. Wer eine Anleihe kauft, ist also der Finanzier oder der Gläubiger einer Firma oder eines Staates. Und dafür, dass er sein Geld verleiht, bekommt er als Belohnung einen Zins ausgezahlt.
Anleihen sind also in der Regel risikoärmer, haben dafür aber auch nicht so eine hohe durchschnittliche Kursentwicklung wie Aktien. Das ist gewissermaßen der Preis für die höhere Sicherheit.
Und auch Anleihen kann man per ETF kaufen. Das funktioniert so ähnlich wie bei den Aktien-ETFs. Eine Vielzahl von einzelnen Anleihen wird in einem Index gebündelt und auf diesen Index wird dann ein ETF aufgelegt. Anleihen-ETFs gibt es auf Staatsanleihen wie die Deutsche Bundesanleihe, aber auch auf Anleihen von Unternehmen, also Unternehmensanleihen.
Weil Anleger Anleihen als sicheren Anker nutzen wollen, werden sie in viele Anlageportfolios eben mit aufgenommen. Und Sicherheit war auch für Susanne Meyer ein wichtiger Faktor beim Aufbau ihres Portfolios.
Ich stelle schon fest, ich nähe mich so innerlich an, ja, also dieses Bewusstwerden, ich habe Kapital, was jetzt zurückkommt, weil ich habe meine Kapitalrentenversicherung gekündigt, teile die auf in eben sicher, da gehört auch dazu, dass ich mir nochmal in Tagesgeldkonten Geld zur Seite lege, einfach als Selbstständige in, sag ich mal, 3 Gehältern, dass ich das als Sicherheit habe, das verbuche ich aber schon bei den 50% Sicherheit. Und werde die restliche Summe von diesen 50% in Anleihen anlegen.
Für Susanne Meyer ist also eine 50-50-Aufteilung zwischen Aktien und einem sicheren Depotanteil am sinnvollsten. Und zu diesem sicheren Anteil gehören eben auch Anleihen. Als sicheren Depotblock könnt ihr aber natürlich auch Festgeld oder Tagesgeld nutzen. In vielen Fällen gibt es da ähnlich viel zu holen wie bei Anleihen. Und die gesetzliche Einlagensicherung sorgt dafür, dass euer Geld auf dem Konto geschützt ist. Sogar bei einer Pleite der Bank. Das gilt bis zu Beträgen von 100.000 Euro je Konto und Kunde.
Diese 50-50-Aufteilung, die entspricht übrigens fast genau dem sogenannten Pantoffelportfolio, das die Stiftung Warentest vor vielen Jahren entwickelt hat. Dieses Musterportfolio besteht ganz einfach aus 2 Teilen. Aus einem Renditebringer und einem Sicherheitsbaustein. Dabei werden etwa 50% breit gestreut in Aktien investiert für den Renditebringer und die andere Hälfte ist dann der sichere Depotbaustein. Der besteht dann aus Anleihen oder aus Festgeld oder Tagesgeld. Die Stiftung Warentest nennt als Voraussetzung nur, dass man einen Anlagehorizont von mindestens 10 oder noch besser 15 Jahren haben sollte.
Es gibt übrigens auch eine Faustformel, mit der ihr euer Alter ins Verhältnis zu eurem Aktienanteil setzen könnt. Die lautet, 100 minus Lebensalter ist mein Aktienanteil. Bin ich also jetzt 30 Jahre alt, dann kann ich 70% meines Depots in Aktien halten. Bei 50 Jahren wären das entsprechend 50% Aktien.
Ist eine 50-50-Aufteilung zwischen Aktien und einem sicheren Bestandteil wie Anleihen oder Festgeld bei einem Zeithorizont von 10 oder 15 Jahren jetzt immer die richtige Wahl? Das muss jede Anlegerin und jeder Anleger natürlich für sich selbst entscheiden.
Dabei sollte man sich vielleicht einen Gedanken vor Augen führen. Es geht um das, was die Experten wie Finanzprofessor Andreas Hacketal als Risikotragfähigkeit bezeichnen.
Die wichtigere Frage ist die der Risikotragfähigkeit, nämlich was habe ich denn sonst noch an Vermögen? Und da tatsächlich muss man weiterdenken als, oh, habe ich eine Immobilie oder vielleicht werde ich eine erben, sondern muss denken an Rentenansprüche. Das ist Teil des Vermögens. Und wenn man ordentliche Rentenansprüche hat, die sich aus dem Gehalt beziehen.
Also, wenn deine Einkünfte im Arbeitsleben durch ein Gehalt ausreichend hoch sind oder wenn deine gesetzliche Rente oder deine betriebliche Rente dir einen gewohnten Lebensstandard schon ermöglichen, und zwar ohne, dass du viel oder überhaupt etwas von deinem Depotvermögen brauchst, dann kannst du es dir leisten, ein größeres Risiko einzugehen.
Dann kannst du dein Depot oder Portfolio, obwohl dein Zeithorizont bis zur Rente vielleicht nicht mehr so lang ist, weiter in Richtung Aktienmarkt verschieben. Also zum Beispiel 70% in Aktien und nur 30% in sichere Anleihen oder Tagesgeld stecken. Umgekehrt macht vielleicht eine 30-70-Aufteilung Sinn, wenn du sicher auf dein Depot in ein paar Jahren angewiesen bist. Das muss nicht nur der Rentenstart sein, sondern kann vielleicht auch der Kauf einer Immobilie sein.
Um deine Risikotragfähigkeit zu ermitteln, gibt es übrigens ein paar hilfreiche Tools im Internet. Dabei beantwortest du einige Fragen zu deiner finanziellen Situation und daraus ergibt sich, natürlich nur annäherungsweise, ein Wert. Und aus dem kannst du deine Aktienanleihenquote ableiten. Die Plattform unseres Gesprächspartners Markus Jordan, Extra ETF, hat so einen Fragebogen, den wir euch in die Shownotes packen. Natürlich spielen beim Thema Risiko nicht nur äußere Faktoren wie das sichere Gehalt eine Rolle.
Wie risikoreich oder arm ihr anlegt, hängt aber natürlich auch davon ab, wie wohl ihr euch dabei fühlt. Wenn ihr jetzt einen sicheren Job habt und einen ewig langen Zeithorizont, dann kann euer Risikoanteil vielleicht extrem hoch sein. Wenn ihr damit aber nachts kein Auge mehr zubekommt, dann ist das für euch vielleicht trotzdem keine gute Wahl.
Ein langfristiges Anlageportfolio kann neben Anleihen aber auch noch eine weitere Anlageklasse enthalten, nämlich Rohstoffe. Zum Beispiel Gas oder Öl, Industriemetalle wie Kupfer und sogar landwirtschaftliche Rohstoffe wie Mais oder Weizen. Denn genau wie Anleihen verhalten sie sich im Zeitverlauf oft konträr zum Aktienmarkt. Das jüngste Beispiel dafür war der Angriff Russlands auf die Ukraine. Kurz nach Kriegsbeginn sind die Aktienmärkte massivst abgerutscht, aber die Rohstoffkurse gingen durch die Decke. Am Markt ging die Angst um, dass Energie, aber auch Industriemetalle sich am Weltmarkt verknappen würden, was dann ja auch passiert ist. Also dann einfach Anleihen und Rohstoffe rein ins Portfolio für mehr Sicherheit?
Nicht ganz. Als Bestandteil eines Depots sind Rohstoffe nämlich nicht ganz unumstritten, meint auch Ivica Jankovic.
Das erste ist, dass unser Basisinvestment, dieses Marktinvestment, die einzigen zwei Anlageklassen beinhaltet, die eine wertschöpfende Funktion in sich haben. Das heißt, ich investiere ja in Unternehmen auf der Aktienseite, dort geschieht etwas mit meinem Geld. Ich nehme eben teil an den Gewinnen, die dort entstehen. Bei Anleihen ist es ein ähnliches Prinzip, dass ich Geld quasi in den Markt und mit festen Zinsen entsprechend dafür das geliehene Geld auch etwas zurückbekommen. Bei Rohstoffen ist das gänzlich anders, weil die per Definition ja keine Wertschöpfung haben. Also ein Fass Öl oder ein Klumpen Gold hat keine Wertschöpfung, sondern das ist im Endeffekt eine Preiswette. Und genau dort unterscheiden sich diese Anlageklassen in erster Linie.
Die Renditen von Rohstoffen werden also durch Preiswetten am Markt bestimmt. Das macht sie auch weniger stabil als zum Beispiel Anleihen.
Und noch aus einem zweiten Grund ist ein Investment in Rohstoffe schwierig. Denn in den ETFs befinden sich nicht direkt die Rohstoffe, sondern stattdessen sogenannte Derivate auf die jeweiligen Rohstoffe. Derivate sind eine Art Vertrag über die Belieferung mit einem Rohstoff. Es wird also quasi die Bestellung des Rohstoffs gehandelt, nicht der Rohstoff selbst. Und diese Derivate wiederum haben eine bestimmte Laufzeit. Deshalb müssen sie auch immer wieder durch neue ersetzt werden. Und das kostet Geld und belastet die Performance der Rohstoffanteile im Portfolio.
Ein Rohstoff, der für viele Anleger eine ganz besondere Rolle spielt, ist natürlich Gold. Das hat eine lange Tradition als eine Art Ersatzwährung oder Krisenwährung. Bis 1971 war der US-Dollar sogar mit Gold als Wertsicherung unterlegt. Will man Gold selbst als Wertpapier kaufen, geht das nur über ein ETC, eine Exchange-Traded Commodity, einen börsengehandelten Rohstoff. Das ist rechtlich aber kein Fonds, sondern eine Schuldverschreibung, wie wir in Folge 2 geklärt haben. Die ist in vielen Fällen immerhin physisch unterlegt. Der Käufer des ETC hat also einen Anspruch auf die Lieferung von Gold, was aber in der Praxis kaum jemand tut.
Alternativ kann man natürlich Gold auch direkt physisch kaufen, also in Form von Goldbarren oder Goldmünzen. Dann stellt sich allerdings die Frage, wie lagere ich das Gold sicher? Im eigenen Tresor oder im eigenen Schließfach? ETF-Experte Gerd Kommer hält das nur in Grenzen für sinnvoll.
Also Schließfach ist eigentlich nur eine Lösung, wenn ich mindestens 70.000, 80.000 Euro ausgebe für mein Gold, weil nur dann das Verhältnis zwischen Investment und Kaufkosten und auch Schließfachkosten und Versicherungskosten in einem vernünftigen oder anfängt in einem vernünftigen Verhältnis zu sein. So. Und für alle, die also weniger ausgeben für ein Goldinvestment, ist wahrscheinlich ein Gold-ETF die bessere Lösung. Und da sollte die Daumenregel sein, nicht mehr als 10% seines Netto-Gesamtvermögens. Netto-Gesamtvermögen heißt Vermögen abzüglich Schulden. Also 10% sind meines Erachtens die Obergrenze.
Ob ihr also neben Aktien und Anleihen auch noch Rohstoffe per ETF oder ETC kaufen wollt, ist eine Frage, die nur ihr beantworten könnt. Wie ihr seht, stehen auch viele Experten Rohstoffen als Depotteil eher kritisch gegenüber.
Egal wie ihr euer Depot aufteilt, ob Aktien, Anleihen oder Rohstoffe, wenn ihr einmal eine Aufteilung festgelegt habt, die ihr für viele Jahre beibehalten wollt, dann ist es nötig oder auf jeden Fall von Vorteil, auch ab und zu mal einen Blick ins Depot zu werfen. Im Laufe der Zeit verändert sich nämlich die Zusammensetzung eines Portfolios. Und das geschieht ganz allmählich, ohne dass es euch vielleicht groß auffällt.
Wenn nämlich die Aktienmärkte in einem Jahr zum Beispiel gut laufen, aber am Anleihemarkt die Kurse weniger stark steigen oder sogar fallen, dann ändert sich eure Verteilung von Aktien und Anleihen oder Rohstoffen im Depot. Mal angenommen, euer Aktienanteil ist im letzten Jahr um 10% gestiegen. Die Anleihen haben sich aber nicht verändert. Wenn ihr zu Beginn vielleicht noch eine 50-50-Aufteilung hattet, dann habt ihr jetzt plötzlich 55% Aktien und nur noch 45% Anleihen.
Das klingt jetzt nicht nach einer so wahnsinnig großen Veränderung. Trotzdem sollte man dann ins Portfolio ran, meint Berater Jankovic.
Wenn man das nicht mehr anfasst, läuft einem das Risiko ja beispielsweise nach oben weg, weil der Aktienmarkt auf Dauer quasi erfolgreicher sein wird als der Anleihenmarkt. Und dann wird vielleicht aus einem 50% Aktienportfolio irgendwann ein 80% Aktienportfolio, was dann nicht mehr zu den Zielen in der Form passt.
Um ein Gleichgewicht wiederherzustellen, muss ich also in gewissen Abständen das Portfolio wieder auf die alte Verteilung zurücksetzen. Das nennt man auch Rebalancing.
Die Verteilung zwischen den Depotbestandteilen ändert sich aber eigentlich täglich. Wann und wie oft ist ein solches Rebalancing denn dann nötig? Experten wie Jankovic gehen davon aus, dass ein Rebalancing nur einmal im Jahr durchgeführt werden muss.
Wenn also wie im Beispiel die Aktienmärkte gut gelaufen sind, dann hat sich meine Aktienquote erhöht. Beim Rebalancing werden dann Aktien-ETFs verkauft und davon kauft man entsprechend Anteile im Anleihenbereich. Mit einer einfachen Excel-Tabelle oder einem Rebalancing-Rechner im Internet kann man genau bestimmen, welche Käufe und Verkäufe man dafür machen muss und mit welchen Beträgen. Einen solchen Rebalancing-Rechner stellt zum Beispiel Extra ETF auf seiner Website zur Verfügung. Wir verlinken euch die Seite in den Shownotes.
Tada! Und nach ein paar wenigen Transaktionen habe ich dann wieder meine gewünschte Struktur im Depot. Und in puncto Rendite kann das Rebalancing auch etwas bringen. Es gibt einige Studien, die gehen davon aus, dass man damit bis zu 0,5% an zusätzlicher Rendite bekommen kann. Kommen wir jetzt zu unserer dritten erdachten Lebenssituation. Dafür spulen wir doch direkt mal ein paar Jahre nach vorne. Ich habe mein Portfolio lange fleißig bespart, genau wie geplant laufen lassen und jährlich ein Rebalancing durchgeführt. Mittlerweile hat sich ein ordentliches Vermögen gebildet. Jetzt gibt es verschiedene Szenarien. Ich bin vielleicht kurz vor der Rente oder ich will mir jetzt auf einen Schlag etwas leisten, also zum Beispiel bald eine Immobilie kaufen oder die lang ersehnte Weltreise machen. Was mache ich jetzt also mit meinem Portfolio?
Wenn das Ziel des Sparens ein Hauskauf oder die Weltreise war, ist das Vorgehen ja ziemlich klar. Ihr verkauft schlicht eure ETFs. Dann wird das Geld vom Depot zurück aufs Girokonto überwiesen und der lange gehegte Wunsch kann erfüllt werden.
Es gibt aber einen kleinen Wermutstropfen bei der einmaligen Auszahlung. Man hat zwar sofort Zugriff auf das gesamte angesparte Kapital, inklusive Rendite, aber es werden auf einen Schlag auch alle Steuern fällig.
In Deutschland wird auf Kapitalerträge die Kapitalertragssteuer von 25% erhoben. Dazu kommt noch der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer. Wer nicht mehr in der Kirche ist, zahlt also effektiv ein bisschen mehr als 26%. Mit Kirchensteuer sind es fast 28% an Steuern. Und die werden eben beim Verkauf fällig.
Angenommen, wir haben über mehrere Jahre 20.000 Euro an Rendite gemacht. Jetzt haben wir als Anleger jedes Jahr einen Sparerfreibetrag von 1.000 Euro. Wir würden also auf 19.000 Euro Steuern zahlen müssen. Das wären ohne Kirchensteuer auf einen Schlag rund 5.000 Euro. Wenn wir die Auszahlung aber über mehrere Jahre verteilen, dann können wir den Sparerfreibetrag mehrfach nutzen und würden deutlich Steuern sparen.
Außerdem sollte man auch die Transaktionskosten des Brokers beim Verkauf nicht vergessen. Bei größeren Beträgen fallen zum Beispiel 0,25% Gebühr ganz schön ins Gewicht.
Und was mache ich, wenn ich das Geld, das ich da jetzt angespart habe, fürs Alter nutzen will? Quasi als monatlichen Zuschuss zu meiner gesetzlichen Rente und eben nicht nur einmalig. Auch dann muss ich auf mein Depot zugreifen, also eine sogenannte Entnahme machen, auch wenn das etwas schräg klingt. Das muss nicht heißen, dass ich jetzt gleich alle meine ETFs auf einmal verkaufen muss, wie beim Beispiel der Weltreise, wo ich das Geld ja auf einen Schlag brauche. Ich kann nämlich auch immer einen bestimmten Betrag entnehmen. Der Rest des Depots kann dann weiter angelegt bleiben und sich auch weiter vermehren.
Wie viel ihr euch jeden Monat auszahlen lassen wollt, hängt natürlich davon ab, wie viel ihr braucht, um im Alter zum Beispiel die besagte Rentenlücke zu schließen. Oder einfach, wie viel ihr euch zur Rente selbst dazu auszahlen wollt.
Um abzuschätzen, wie lange das Vermögen bei einer Entnahme reicht, kann man Entnahmerechner im Internet nutzen. Finanzfluss bietet zum Beispiel so einen an. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Kleines Beispiel. Ihr habt 100.000 Euro angespart. Wenn sich der Markt normal entwickelt, macht ihr jedes Jahr 5% Rendite. Dann könnt ihr euch 20 Jahre lang jeden Monat 650 Euro auszahlen lassen, bis das komplette Geld aufgebraucht ist.
Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, mit der ihr euer Vermögen gar nicht erst anrühren müsst. Das geht, indem ihr nur die Erträge oder den Gewinn aus dem Depot nutzt, um damit eure Rente im Alter aufzustocken. Dann würdet ihr zum Beispiel nur die Rendite von 5% im Jahr nutzen. Damit bei diesen 5% Rendite auch etwas mehr bei rausspringt, muss man natürlich schon ein größeres Vermögen angespart haben. In unserem Fall sind das ja 100.000 Euro auf dem Konto. Dann wären das bei 5% jedes Jahr etwas mehr als 400 Euro im Monat, die man ein Leben lang hätte. Und die 100.000 Euro Notgroschen auf der Bank, die wären dann auch noch nach 20 Jahren da.
Damit ich dieses angesparte Vermögen aber auch sicher im Alter nutzen kann, sollte ich es Stück für Stück umbauen, je näher die Entnahme rückt. Und umbauen, das heißt ganz konkret, weniger Aktien und mehr sichere Bestandteile wie Anleihen, Festgeld oder Tagesgeld. Ihr erinnert euch an die 100-Lebensalter-Regel, ist gleich die Aktienquote. Ich will schließlich nicht im Rentenalter zusehen müssen, wie zum Beispiel ein Crash am Aktienmarkt mein Vermögen erheblich verringert, wenn ich darauf zugreifen muss.
Geld, das man sehr bald braucht, sollte man am besten in Tagesgeld stecken. Denn auch an das Festgeld kommt man ja für eine Weile nicht ran. Damit hat man einen sicheren Bestandteil im Portfolio, der mit der Zeit immer größer wird. Und man muss auch nicht komplett aus dem Aktienmarkt aussteigen, sagt etwa Karin Bauer von der Stiftung Warentest.
Wenn ich jetzt 100.000 Euro zum Beispiel angespart habe, dann kann ich halt einen bestimmten Betrag pro Monat entnehmen, damit mein Geld, es kommt drauf an, was ich will, vielleicht noch für 30 Jahre reicht. Wenn ich aber Angst davor habe, dass jetzt in 2 Wochen ein Crash kommen könnte, dann entnehme ich halt ein bisschen weniger und plane einen Sicherheitspuffer ein. Aber der Clou ist quasi, man geht eben nicht raus aus den Aktien, sondern man behält die, weil wenn man jetzt zum Beispiel heute 60 ist und man plant bis 90 diese Entnahme, dann hat man ja immer noch 30 Jahre für das Aktieninvestment. Das heißt, wenn man dann die Aktien behält, dann gehen die zwar durch den Crash runter, haben aber dann auch Zeit, sich wieder zu erholen.
Das war unser Schlusskapitel zum Thema ETFs und Indexfonds. Wir hoffen, dass ihr ein paar Ideen für euer eigenes Depot mitnehmen konntet und vielleicht eine bessere Vorstellung davon habt, wie ihr so ein Portfolio aufbauen könnt. Welche Bestandteile es gibt, wie hoch euer sicherer Baustein im Depot sein soll und ob Rohstoffe oder Gold für euch als Anlageform in Frage kommen. Am Ende geht es nur darum, ein paar grundlegende Spielregeln bei der Vermögensbildung mit ETFs zu beachten. Trotzdem gilt natürlich, dass der Aufbau eines Portfolios eine sehr persönliche und auch individuelle Entscheidung ist, die auch von eurer Risikobereitschaft und eurem Anlagehorizont abhängt. Für die Rendite sorgen dann die Zeit und der Markt. Schickt uns eure Anregungen und Fragen doch gerne per Mail an goldundasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter.
Übrigens, wenn ihr zusätzlich zu eurem eigenen Depot auch noch für eure Kinder oder Enkelkinder sparen wollt, kommen natürlich auch ETFs in Frage. Und an dieser Stelle haben wir noch einen Podcast-Tipp. Den jungen Eltern unter euch empfehlen wir die Bromance Daddies. Die Bromance Daddies, das sind Nick und Leon, beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Papa geworden sind. Mit ihrem Podcast geben sie jede Woche einen ehrlichen Einblick in väterliche Gefühlswelten mit ganz viel Humor. Neue Folgen findet ihr jeden Dienstag da, wo ihr eure Podcasts hört, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Gold und Asche, Projekt ETF, ist eine Produktion der ARD Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Andreas Braun, Till Büker und Antonia Mannweiler. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth. Hosts Antonia Mannweiler und Andreas Braun.